Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zum zweiten Vortrag. Das ist der Herr Lockhoff von der GNS in Braunschweig. Und er wird uns erzählen, was passiert, wenn wir einen Kernelruf absetzen und was dann später dann so noch alles dranhängt. Sie haben das Wort.
Ja, dann wünsche ich erstmal einen guten Tag und ich werde jetzt die nächste Dreiviertelstunde etwa etwas über Systemaufrufe erzählen und was so danach passiert. Ein Systemaufruf, was soll das sein? Wozu ist das da? Im Unix-Bereich trennt man normalerweise zwei Bereiche. Das Userland und der Kernel-Bereich und Kernel-Land, um halt ein gewisses Maß an Sicherheit und Privilegien zu erreichen, teilt man das in diese beiden Bereiche ein. Einmal das Userland, wo halt die ganzen user-spezifischen Programme ablaufen. Das heißt, die laufen normalerweise alle unprivilegiert. Sie haben keinen Zugriff auf irgendwelche Hardware-Komponenten, können auf den Speicher anderer Prozesse nicht zugreifen. Normalerweise wird das realisiert durch Hardware-Schutzmechanismen, MMU-Schutzringe, zum Beispiel der Ring 3 im Intel-Bereich oder im Motorola 68K-Bereich der User-Mode. Im Gegensatz dazu der Kernel-Bereich, wo das Betriebssystem drunter läuft, das natürlich einen Zugriff auf die Hardware hat, das unter Umständen erweiterten Befehlssatz in der CPU braucht und dann entsprechend im Ring 0 läuft oder Supervisor-Mode oder ähnliches. Das Ganze ist irgendwann eingeführt worden, um eben halt eine größere Stabilität des Gesamtsystems zu erreichen. Ganz alte ersten Unixes hatten diese Trennung noch nicht. Und wenn dann ein Fehler passierte, ist halt das ganze System abgestürzt. Das ist schon seit einiger Zeit Geschichte und das ist durch diese Trennung erreicht worden. Um jetzt aber den Austausch zwischen dem User-Bereich und dem Kernel-Bereich durchzuführen, braucht es natürlich irgendwie ein Stückchen Code, der die beiden zusammenklebt. Das heißt, es muss ein Systemaufruf, ein Syscall, implementiert werden. Das heißt, es gibt eine Interface zwischen dem Userland und dem Kernelland. Diese Systemaufrufe kann man ja alle durchnummerieren, das macht man auch und sagt, okay, zum Beispiel 5, das steht für den Systemaufruf Open, öffne mir eine Datei. All diese Syscalls sammelt man dann in einem Funktionsvektor, der sysint oder syscalltable oder ähnlich heißt. Das heißt, man hat also eine riesen Liste nur mit Systemaufrufen drin. Eine weitere Erforderung an diesen Syscall ist, dass man einen Context-Switch durchführt. Das heißt, man wechselt dann von dem Ring 3 in Ring 0 oder von dem Ring 0 in den Ring 3, um halt die Privilegien, den Zugriff auf Hardware zu ermöglichen und ähnliches. Das heißt aber auch, dieser Kernel, dieser Syscall muss kernelintern implementiert werden. Er sollte so aussehen, dass für alle Funktionen der relativ gleich aussieht. Für den sogenannten Signalhändler gibt es dann eine analoge Implementierung, darauf werde ich später noch mal kurz zurückkommen. Der Syscall ist im Prinzip einfach ein Syscall, einfache Funktion. Er kriegt als ersten Parameter immer eine Nummer. Dahinter folgen weitere Parameter, die abhängig sind von dem jeweiligen Syscall. Zurückgegeben wird ein Fehlerstatus. Normalerweise 0, das heißt dann, dieser Syscall hat funktioniert oder es gibt einen Fehler, zum Beispiel minus 1 oder ein negativer Wert. Dann gibt es noch die Variable erno, die beschreibt den Fehler normalerweise genauer. Da steht dann ein Wert von minus 220 oder sowas drin, kann man dann nachgucken, das bedeutet dann, okay, ist kein Speicher da. Und weiß dann vielleicht, warum dieser Aufruf fehlgeschlagen ist. Im Userland muss dieser Syscall natürlich etwas auch implementiert werden, zur Verfügung stehen. Das ist normalerweise ein Stück Assembler-Code, der vom Compiler an der entsprechenden Stelle eingefügt wird. Hier sind zwei Beispiele, einmal links, wie das unter den BSD-Derivaten funktioniert. Dort werden im Prinzip alle Kommandos, alle Parameter, die notwendig sind, auf den Stack geschrieben. Und dann das eigentliche System mit dem Interrupt 80hex aufgerufen und danach der Stack bereinigt. Im Linux-Bereich lutscht man sich die ganzen Parameter in die Register rein und ruft dann nur den Interrupt auf und muss danach den Stack nicht mehr bereinigen. Zu diesem Userland-Kernel gibt es dann, zu dem Userland-Syscall, gibt es dann halt das entsprechende Gegenstück im Kernel-Bereich. Das heißt, der Interrupt wird ausgelöst und geht dann über die Hardware-Einstellungen, Interrupt-Tabelle in eine Funktion des Syscalls rein. Und hier muss jetzt einiges gemacht werden, um halt das eigentliche einen Syscall aufzurufen. Das heißt, es wird jetzt einmal normalerweise üblich, wenn man Interrupt ausführt, dass man die Register rettet. Dann wird überprüft, ob der Syscall-Zahl noch gültig ist. Das heißt, ob die maximale Nummer der registrierten Syscalls nicht überschritten ist. Falls sie überschritten ist, gibt es einen Fehler. Hier in diesem Fall ist das halt Enosys. Das heißt, kein solcher Systemcall vorhanden. Falls das überprüft wurde und das alles in Ordnung ist, wird in dem aktuell laufenden Prozess, dem Current, nachgeguckt, ob irgendwelche Flaggen gesetzt sind. Das ist eine Funktionalität, die gemacht wird, um zum Beispiel die Syscalls zu tracen. Falls ein Syscall, falls ein Prozess dieses Trace-Flag hat, dann sendet es ein Signal an den Vaterprozess, das eigentlich das Prozess, das den Syscall hat, und sagt ihm hier, pass mal auf, dein Kind hat gerade eben das und das gemacht. Das wird dann quittiert und ausgeführt. Soll das nicht der Fall sein, wird einfach nur in der Syscall-Tabelle die entsprechende Stelle rausgesucht, die Argumente hinterher reingesetzt und dieser Syscall wird aufgerufen. Er kommt dann irgendwann zurück mit dem Ergebniswert und dieses Ergebniswert wird dann an die Applikation weiter zurückgereicht. Ja, jetzt gibt es eine Gemeinheit und zwar können innerhalb, wenn der Syscall läuft, Interrupts auftreten, beispielsweise von der Hardware. Das heißt, nachdem Syscall zurückgekommen ist, muss ich gucken, ob in der Zwischenzeit irgendwelche Interrupts aufgelaufen sind und die zu Ende bearbeiten. Jetzt, das heißt, Interrupts, also die Kommunikation zwischen der Hardware und dem Betriebssystem, muss ich berücksichtigen. Es gibt mehrere Formen von Interrupts. Einmal die sogenannten langsamen mal. Die bestehen normalerweise auf zwei Hälften. Kommt an, wird registriert, dass er da ist. Interrupt wird quittiert und dann wird eine untere Hälfte für die Verarbeitung für später nach beiseite gelegt. Dann gibt es schnelle, das heißt, wenn zum Beispiel eine Taste gedrückt wird oder so, das wird sofort gemerkt und sofort abgearbeitet. Und dann gibt es Software-Interrupts, wo zum Beispiel auch der Syscall dazugehört. Die Zweiteilung der Interrupts ist teilweise notwendig, weil man möchte nicht Ewigkeiten warten, bis ein Interrupt, der sehr lange dauert, abgearbeitet wird. Das ist dann hier diese Codestelle. Die wird noch ein bisschen geschützt dadurch, dass man sagt, okay, Interrupt-Pointer, Interrupt-Zähler rauf und runter. Das heißt, man möchte auch nicht unbedingt die Interrupts zu sehr tief schachteln. Diese Funktion wird auch, also dieser Code wird auch aufgerufen, immer dann, wenn ein normaler Interrupt passiert. Ja, und zum Abschluss des Syscalls wird dann, muss der Syscall selber nochmal nachgucken, ob ein Rescheduling dieses Prozesses notwendig ist. Das heißt, ob dieser Prozess noch weiterlaufen soll. Das heißt, dieser Prozess wird dann nochmal an die Scheduler übergeben und dann neu einsortiert. Danach wird noch geprüft, ob mittlerweile ein Signal für diesen Prozess vorliegt und dieses Signal nochmal ausgeführt. Das heißt, dass der Prozess selber nochmal eine Funktion, innerhalb des Prozesses selber nochmal eine Funktion aufgerufen wird. Und am Ende werden die Register wieder hergestellt. Signale, das sind die Schnittstelle zwischen dem Kernel und der Anwendung. Das heißt, wenn ich ein Signal an Kernel sende zu einem Prozess, das macht man normalerweise mit dem Kommando kill, nimmt der Kernel dieses Signal, sendet das an den Prozess und ruft in dem Prozess eine definierte Funktion in den Signalhändler auf. Der wird dann auch wieder quittiert und dann geht es weiter. So, gucken wir uns das mal an, wie diese Funktion aus dieser Funktionsleiste genau implementiert werden. Das ist im BSD-Fall, sieht so aus, das ist eine Funktion, die liefert einen Integer zurück. Im Integer steht der Fehlercode, also 0, minus 1 oder ähnliches. Dann wird eine Struktur übergeben, das ist ein Light-Weighted Process. Das heißt, da ist einfach nur Prozessinformationen bis zum Abwinken drin. Dann eine Struktur, die vom jeweiligen Syscall abhängt. Das ist im Prinzip nur eine Struktur, wo sämtliche Informationen gesammelt werden, die für die Abarbeitung dieser Funktion notwendig sind. Und ein Zeiger auf den Return-Code. Was auch immer das gerade in dem Fall sein soll. Im Linux-Bereich ist das ein bisschen anders implementiert. Da gibt es so ein Konstrukt mit AMS, Linkage, Link, Long, irgendwas, eine Parameterliste übergeben wird und eine Definition über irgendwelche Makros. Wichtig ist, dass innerhalb dieser Funktion die Variable Current zur Verfügung steht, die sämtliche Prozessinformationen aufnimmt. Das ist das Gegenstück zu dem LPWL hier. Die Parameterliste ist hier genauso angeordnet, wie das in der Dokumentation zu den entsprechenden Funktionen steht. Das heißt, da kommen einfach die Variablen, die Parameter hintereinander weg, die werden nicht vorher in eine Struktur gepackt oder ähnliches. Ja, ein Beispiel für so eine Funktion ist Open. Open hat als Eingabewerte eben halt einen Pfad. Dann Flex und noch ein Modus für die Zugriffsrechte bei einer Neuanlage. Flex, das sind halt so, öffne die Datei halt zum Lesen, kreiere sie oder ähnliches. Zurück gibt es einen File-Deskriptor, das ist einfach nur ein Integer und mit dem werden wir uns gleich noch ein bisschen beschäftigen. Ja, wenn ich jetzt von Dateien rede, dann rede ich normalerweise auch von VFS. VFS ist eine Abkürzung, die steht für Virtual File System oder Virtual File Switch oder Virtual File System Switch, da ist man sich für die Literatur wohl nicht so ganz einig. Die Implementierung wurde zum ersten Mal für das Sun OS 2 1985 vorgenommen. Damals ist Sun mit der ersten Version des NFS gekommen und brauchte da eine entsprechende Schnittstelle, sodass neben dem Berkeley Fast, neben dem UFS dort auch noch das NFS irgendwie zusammen gemacht werden konnte, ohne dass allzu viel Code neu geschrieben wurde. Ein bisschen später gab es dann einen John Heidemann, der hat sich diesem Thema angenommen und eine Arbeit geschrieben, Stacking VFS und das Sun OS 4.0. Das war, glaube ich, seine Doktorarbeit oder sowas, ein PhD. Und er hat dann das im Rahmen des 4.4 BSDs dort implementiert und zur Verfügung gestellt. Ja, VFS implementiert halt die ganzen Syscalls wie Open, Close, Read, Write, Seek und so weiter, alles was mit Dateien zu tun hat. Ja, VFS wird ausgerufen aus dem Userland über den Syscall. Es können aber auch Ausrufe direkt aus dem Kernel passieren. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn ich irgendwelche Objekte in Swap-Dateien oder ähnliches bearbeiten muss, dann funktioniert das auch direkt über den Kernel. Dann gibt es eine kernelseitige Abstraktion von diesen Dateiobjekten. Das ist das, was man File nennt. Dann wird eine Schnittstelle zum eigentlichen Dateisystem bereitgestellt. Das soll heißen, VFS enthält alles das an Funktionalität, was nicht unbedingt spezifisch ist für ein bestimmtes Dateisystem. Also Buffering, Caches und noch einiges an Low-Level-Support-Code, der überall irgendwie verwendet wird. Die Struktur von VFS sieht also dann folgendermaßen aus. Wir haben das VFS. Daneben haben wir zwei Caches, den iNode-Cache und den Directory-Cache. Darunter werden implementiert die verschiedenen Dateisysteme, Filesysteme, also hier beispielsweise UFS und das EXT3. Sind natürlich noch ein paar mehr, die im Normalfall eine Rolle spielen. Darunter wird implementiert Buffer-Cache, Page-Cache und ähnliches. Und darunter kommt dann die eigentliche Hardware-Ebene mit den Disk-Drivern. Ja, wenn Datenstrukturen im VFS-Bereich spielen, Datenstrukturen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es handelt sich hierbei also zum einen um die berühmten iNodes. Im BSD-Bereich nennt man sie normale V-Nodes. Dann eben halt den Dateihandle, das File, das auf dem Userland eigentlich nur als Integer existiert. Dann braucht man für ein komplettes Dateisystem natürlich noch eine Information. Im Linux-Bereich heißt das VFS-Mount, im BSD-Bereich einfach VFS. Und dann muss natürlich der Name, das ist eine Zeichenkette, ein Pfad auf dem irgendwo in einem Dateisystem, das muss irgendwie übersetzt werden. Dafür gibt es dann noch den Directory Cache, das ist dann unter Linux der D-Entry oder unter BSD der Name-I. Die Dateistrukturen hängen alle zusammen. Wenn wir jetzt ganz links davon ausgehen, haben wir einen Task oder einen Light-Weighted Process, die haben Abschnitte für FS, das sind Dateien, die spezifisch sind für den Prozess. Und Files, das sind Dateien, die spezifisch sind, die Dateien sind, die dieser Prozess geöffnet hält. So, FS, das sind im Prinzip zwei oder drei Dateien, die jeder Prozess geöffnet hat oder zu jedem Prozess irgendwie Informationen hat. Das ist einmal das, was hier als Root bezeichnet wird, das ist die Root-Datei, das Root-Verzeichnis, das PWD, das aktuelle Arbeitsverzeichnis, und dann gibt es normalerweise noch eine weitere Datei, das ist die Datei des Executables selber. Zu jeder dieser Dateien gehört ein iNode. Was ein iNode ist, werden wir gleich sehen. Files ist eine Sammlung von oder eine Liste von vielen, vielen Dateieinträgen. Das ist dieser File-Abstrakt, dieser abstrahierte File, der besteht im Prinzip aus den Sachen, die man normal so kennt, Modus, Position, Flaggen, wem gehört das Zeug, der iNode, der dazugehört, und einer Eintrag, der nennt sich File-Ops. Diese File-Ops werden wir uns gleich nochmal angucken. Die File-Struktur selber beginnt mit einer riesen Liste. Die dienen zu Verwaltungszwecken, ob eine Datei, Eintrag jetzt gerade belegt ist oder frei ist. Dafür gibt es unterschiedliche Listen, werden die eingetragen. Dann eben halt einen Verweis auf den dazugehörigen Directory Entry. Dann ein Verweis auf das Dateisystem, diese File-Operationen. Und dann halt diese üblichen Flags, Modes und dieses ganze Geraffel, was man so kennt, kommt dann nochmal hinten dran. So, die File-Operationen sehen folgendermaßen aus. Das ist einfach in erster Linie eine riesige Liste von Funktionen, so ähnlich wie wir es vom Syscall kennen. Alle diese Funktionen erhalten als Übergabeparameter eben halt einen Zeiger auf diese File und geben irgendwelche Werte zurück. Das ist halt die Standard, wenn man es mir anguckt, das sind so halt die Standardfunktionen, die man kennt. Seek, Read, Write, IOCTL und so weiter. Das ist also Feld von Funktionszeigern, quasi Methodentabelle. Jede Funktion kriegt als Parameter den Struct übergeben, also quasi ein Objekt. So, innerhalb dieses Konstruktes brauchen natürlich dann nur solche Funktionen implementiert werden, die das jeweilige Filesystem auch tatsächlich kann. Alle anderen, die man nicht implementiert, lassen wir halt leer. Das ermöglicht eine sehr elegante, einfache Schnittstelle. Das heißt, man hat, wenn man so ein iNode konstruiert, oder einen Pfeil konstruiert, werden dort nur jeweils immer eine Funktionstabelle zugepackt, die passend für das eigentliche Ziel der Prinzip der Klasse ist. So. Dieses Design-Pattern, das ist für VFS, für alle wichtigen Objekte implementiert. Das heißt, für Files, iNodes und noch so ein paar andere Sachen, die weiter unterliegen. In anderen Bereichen jedes Linux-Kernels findet man ähnliche Konstruktionen. Die eigentliche Implementierung von SysOpen sieht dann etwa folgendermaßen aus. Das Zeug wird aufgerufen, es wird dann als erstes Mal mit getName der Dateiname aus dem Userland-Bereich im Kernel-Bereich überkopiert. Das heißt, das wird tatsächlich ein Stückchen Speicher belegt und neu kopiert und mit Inhalt gefüllt, damit man ihn dann später im Bereich, weiteren Bereich auch noch zu bearbeiten kann. Dann kommt ein getUnusedFD, das heißt, es wird in dieser riesigen Tabelle mit File-Deskriptoren, diesen 256 Einträgen von vorhin, wird gesucht, ob da irgendwo ein freier Eintrag ist und der wird dann belegt. Dann kommt das eigentliche Öffnen. Dann wird in dieser Tabelle dieser File-Deskriptor endgültig belegt und dann kommt ein .name, das heißt der Speicher, den ich hier oben mit getName alloziert habe, wird wieder freigegeben und der File-Deskriptor wird zurückgegeben an das Syscall und Syscall gibt den an das System zurück und man kann damit arbeiten. So, das getUnusedFS sucht einfach nur in einer kleinen Tabelle von Bytes ein leeres Bit. Mehr macht es nicht. Setzt dann dieses leere Bit und gibt es zurück. Was hier auffällt, es sind zwei Funktionen, die man jetzt sagt, okay, was soll das? Das sind die Spinlocks. Und zwar, wenn man im Linux, im Kernel-Bereich irgendwie unterwegs ist, muss man hin und wieder mal Speicherbereiche schützen vor Manipulation. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Bereich irgendwas reinschreibe, einen Zähler erhöhe oder ähnliches, dann möchte ich nicht, dass ein anderer Prozess, der gerade zufälligerweise meinen eigenen Prozess unterbricht, eine Zeitschleife kriegt, genau in diesem anderen Speicherbereich auch rumfummelt. Das verhindert man durch solche Logs. Ist so ein Log bereits gesetzt, so muss halt gewartet werden. Ja, das fd-install ist im File-Deskriptor installiert. Schreibt einfach an die Position in dem fd-Feld, die ausgesucht wurde, die Datei rein, fertig. Im File-Handle rein, so. Ja, jetzt das Öffnen der eigentlichen Datei. Wie funktioniert das? Das ist ein bisschen aufwendiger. Obwohl es hier eigentlich nur zwei Aufrufe sind, wie man auf den ersten Blick vermutet, ist das doch etwas langwieriger. Und zwar wird zuerst der Name aufgelöst, in OpenNameI. Dazu gibt es eine kleine Hilfsstruktur, die besteht im Prinzip aus dem D-Entering Directory Cache, dann den entsprechenden Mount Point für das Filesystem und halt ein Stückchen Code, wo eben halt von dem File-Namen noch ein bisschen Stückchen drin ist. So, diese Sache wird jetzt der Reihe nach durchgegangen. Und zwar wird der Pfad von vorn nach hinten aufgelöst. Ich zeige das jetzt hier einfach nur für ein Beispiel, dass die Datei nicht irgendwie großartig kreiert werden soll oder ähnliches. Es wird als erstes geprüft, ob der Pfadname mit einem Slash anfängt. Fängt er mit einem Slash an, wird im Kernprozess nachgeguckt, was gerade der Kontext von Slash ist, was also gerade das Root-Verzeichnis ist. Normalerweise ist das Root-Verzeichnis das, was man auch als Slash kennt. Es gibt aber einen Funktionsaufruf im Userland-Bereich, das CA-Root, mit dem kann man dieses Verzeichnis gezielt beeinflussen. Fängt das jetzt nicht mit dem Slash an? Müssen wir ein anderes Verzeichnis als Startverzeichnis für unsere Suche nehmen? Das ist halt normalerweise das aktuelle Arbeitsverzeichnis, das PWD, das wir hier also eben halt auch in dieser Struktur haben. Und dann laufen wir den ganzen Pfad runter, um halt dazu den entsprechenden Directory-Eintrag erstmal zu finden. Das heißt, diesen Passwort gehen wir los und zum nächsten Teil des Namens gucken im Cache der Directory-Einträge nach, ob der schon vorhanden ist. Falls er noch nicht vorhanden ist, müssen wir das nachgucken. Das heißt, wir müssen tatsächlich bis auf das Dateisystem runter, um nachzugucken, okay, haben wir diesen Eintrag irgendwo? Ist er vorhanden? Liegt er auf der Platte oder sonst wo? Dann geht also halt alles durch bis ins bittere Ende. Das heißt, da kommt dann der eigentliche zeitaufraubende Teil. Das heißt, das ist auch genau der Grund, warum man diese Directory-Einträge cached. Man möchte nicht jeweils für jeden einzelnen Zugriff da runtergehen bis sonst wohin. Ja, diese Directory-End-Caches, die ist eine relativ komplex aufgebaute Struktur, die in alle möglichen Richtungen verkettet wird. Das ist jetzt hier auch nur ein kleiner Ausschnitt. Wichtig sind die Einträge DINODE, das heißt, zu jedem Directory-Cache-Eintrag gibt es ein Verzeichnis offen INODE. Ja, alle Directory-Einträge sind untereinander irgendwie durch einen Hash gekoppelt, sodass man schnell nachgucken kann. Dann gibt es noch einen Cache, der Least Recently Used Einträge raussucht. Das heißt, ein Eintrag, der vor 2 Sekunden vielleicht noch vielleicht schon mal verwendet wurde, wird dann schneller gefunden. Dann gibt es immer zu den Vaterverzeichnissen eine Verkettung, dann zu den Mount Points, zu den Unterverzeichnissen und so weiter und so weiter. Dann halt wieder ein Stückchen von dem Namen für das entsprechende Directory, deswegen ja auch Directory-Cache oder Directory-Eintrag. Und zusätzlich haben wir dann dieses Design-Pattern nochmal. Das heißt, wir haben noch eine ganze Menge von Operationen, die dahinter hängen. Eine dieser Operationen ist dEntryOpen. Das heißt, ich öffne jetzt einen solchen Eintrag. Dazu brauche ich ein paar Informationen, das heißt, auf welchem Mountpoint, auf welchem Dateisystem liegt das. Noch ein paar Flex. Und ich beschaffe jetzt als erstes mit getEmptyFillP einen Zeiger auf ein solches File-Objekt. Das belege ich dann mit dem Directory-Eintrag, dem Mountpoint, setze die Position auf 0, weil ja auf dieser Datei noch nichts weiter passiert ist, und kopiere aus dem Einode-Eintrag des Directory-Caches die Liste mit den File-Ops, so dass ich dann auch direkt mit diesem File-Eintrag arbeiten kann und die Funktionen, die ich am Anfang beschrieben habe, dann zur Verfügung stehen. Ich gebe jetzt das F zurück und es geht die Reihe dann runter. Wenn ich jetzt ein Relookup machen muss, das heißt, ich muss tatsächlich nachgucken, was das ist, wo ist dieses Ding, dann alloziere ich mir ein Stückchen Speicher im Kernelbereich für das neue Directory Cache Entry und habe dann so eine Konstruktion, dass ich über den Parent mir das Inode raussuche, dann über die Inode Operations dort ein Lookup mache, um dann auf dem eigenen Fallsystem zu beauftragen, bitte gib mir doch mal Informationen, wo ist das Zeug. Das wird dann noch ein bisschen gefüllt und dann zurückgegeben. Ja, jetzt bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ein paar Hinweise, ein paar Links zu einzelnen Themen. Die Beschreibung für Linux findet man zum Beispiel unter tlpd.org, lpd.tlk. Ein Klassiker für die Beschreibung des BSD-Designs ist halt Marshall Kurt McCusick's The Design and Implementation of the 4.4 BSD Operating Systems. Es ist ein bisschen älter, deswegen gibt es ein paar kleinere Updates, zum Beispiel NetBSD Internals oder halt entsprechend das FreeBSD Developers Handbook. Beide, diese Guides sind definitiv nicht vollständig, sie haben Lücken. Und fürs VFS nochmal den Klassiker John Heidemann, Stackable Design of File Systems.
Ja. Vielen Dank. Hm? Wir haben Zeit für Fragen.
Ja.
Gibt es welche?
Alle Ressourcen erschlagen? Hm.
Ja.
Hier vorne.
Was muss man beachten, wenn man also ein Betriebssystem aufbauen will, zum Beispiel FreeBSD, und zwar so, dass es für ein Programm auf der Anwenderseite dann vollkommen wurscht ist, welches Filesystem auf der Platte ich auf einem Wechselmedium einlege?
Ja, ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Ja. Also das Dateisystem nach dem Mounten,
ja.
Nach dem Mounten, da wird diese VFS-Struktur gefüllt. In dieser VFS-Struktur stehen ein paar Informationen drin, was eben halt die FOPs, also die File Operations anbelangt, die Inode Operations und die Directory Entry Operations. Die werden dann bei Bedarf in die entsprechenden Strukturen rüberkopiert.
Weitere Fragen? Wenn nicht, dann vielen Dank. Und damit ist dieser Vortrag zu Ende.